Sorry für den Bruch, aber wir gehen aufs Ganze. Ja, geh aufs Ganze. Ich weiß nicht, bei wem das jetzt gerade gute oder nicht so gute Gefühle hervorgerufen hat, aber ihr habt vorhin gemerkt, ich bin schon so alt, ich habe es als Kind noch gesehen, als es im Fernsehen kam. Und deswegen auch mein Interesse. Ich habe gedacht, ich bin jetzt der Jörg Träger sozusagen. Geh aufs Ganze. Die Frau, die gerade reinkam, die wird sofort überrascht, sie soll rauskommen, alle haben ihr Namensschildchen an. Das heißt, ich weiß nicht, ob es so ist, aber gefühlt kann es jeden treffen, der da im Publikum sitzt. Und es wird gesagt, er hat wunderbare Umschläge dabei mit Geld und es gibt eben diese drei großen Tore. Und die Frau steht da, ist ja eine kecke junge Frau sozusagen, und spricht mit ihr und fragt sie, welches Tor. Er gibt gleich eine Empfehlung ab und sagt so, welches Tor. Und dann fangen alle an zu schreien, als sie ihre Meinung sagt, so, nein, mach das, nimm jenes. Es ist ein richtiges Hin und Her. Wenn man das so, also wenn ihr es noch nicht gesehen habt, schaut euch da meine Folge an. Außerdem ist es total wunderbar zu sehen, woher unsere aktuelle Mode kommt oder auf was wir wieder zusteuern. Entschuldigung dafür. Aber die junge Frau entscheidet sich und sagt, okay, ich möchte dieses eine Tor, und er spricht ihm ins Gewissen und es geht immer ab und bibbert und fühlt richtig mit. Und eigentlich ist es ja eine ganz wunderbare Show, wo man so denkt, du gehst einfach dahin und du kannst ja eigentlich nur gewinnen. Du kannst ja nur mehr rausgehen, als du hingekommen bist. Und so kann man es relativ locker mitgehen, auch wenn man echt mitfühlt. Und kleiner Spoiler, wenn ihr es mal auf YouTube sucht, in einer anderen Folge, die war dann von 1993, die wird vielleicht ein paar Jahre älter sein, nicht viel, da konnte sie, da war eine andere Frau, die konnte in jedem Tor, alles was sie, aber konnte sie in Fiat gewinnen. Dachte auch, was für ein Gewinn. Wenn sie das mal gewusst hätte, dann wäre sie nicht gegangen. Ich hatte mal einen langen Fiat, ich weiß, wovon ich spreche. Ich fahre jetzt Nissan. Spaß. Aber wenn man sich jetzt vorstellt, wenn eine Person hingeht und da ist es nicht nur dieses On-Top, so ein Fiat obendrauf geschenkt oder so ein paar tausend Euro, die man extra mitnimmt. Boah, wenn es vielleicht wirklich um alles geht. Wenn dein Leben davon abhängt, welches Tor du wählst, und alle erzählen dir was anderes. Hier der charmante Moderator, der gibt natürlich immer hier das kleine Hinz, der versucht und der stichelt. Dann sagt er so, was, du möchtest das Tor 3 haben oder vielleicht den Inhalt dieses Briefes. Das heißt, es wird die ganze Zeit manipuliert und getan, die Leute schreien rein, alle sind hochemotional. Und wenn es nicht nur dieses On Top ist, dann geht es ja eigentlich um richtig viel. Also eigentlich höchst spannend. Also in Bezug auf die Tür, das haben wir ja auch immer wieder so in unserem Alltag. Welche Entscheidung treffe ich? Wo möchte ich hingehen? Wie möchte ich vielleicht als Christ mein Leben gut christlich gestalten? Was sind denn dann die richtigen Türen? Wie wird mir das zurückgespiegelt? Wie bekomme ich das eigentlich so richtig mit? Und wenn man jetzt schon denkt, das sind so einfache Dinge im Alltag, die das irgendwie ausmachen und schon schwer machen, das hat man ja überall, dass dieses Prinzip, das kennen wir ja von überall, dieses bleibt noch ein bisschen mehr dabei, es kann eigentlich noch besser werden. Also früher ging das so, das hieß Facebook, da hat man zwischendrin noch gelesen, was da stand, aber das Prinzip war das gleiche, man swipete sich so durch, heute geht es ein bisschen schneller, maximal 15 Sekunden lang. Und man schaut sich diese Sachen an. Und manchmal, ich weiß nicht, ob der eine oder andere das kennt, ist dieses Gefühl, man kann nicht so richtig aufhören, weil zwischendrin waren richtig gute Sachen dabei. Und es kann immer noch mal mehr kommen und noch mal mehr kommen und noch mehr kommen. Und irgendwie kriegst du gar nicht so richtig hin, das zu lassen. Und eine Stunde später merkst, es wurde gar nicht so viel besser. Aber wenn das jetzt schon so entscheidend ist und unseren Alltag so mitprägt und wir eigentlich überall das Gefühl haben, gar nicht so richtig zu wissen, wo man hingehen soll, wo man reingehen soll, wie die richtige Entscheidung zu treffen ist, na, wie machen wir das dann in Bezug auf unseren Glauben? Also wie entscheiden wir denn, wenn uns das denn wichtig ist, wie entscheiden wir denn, welches die richtige Tür ist, durch welche wir gehen wollen? Und spätestens dann, wenn es auch ja besonders wichtige Momente in unserem Leben sind und wir das Gefühl haben, wir brauchen Gottes Zutun, wir brauchen seinen Rat, wenn dann nur zwei Türen da sind, schon keine drei mehr und kein weiterer Umschlag, boah, dann sind es immer noch zwei Türen. Und ich kann mich ja gefühlt auch immer noch falsch entscheiden. Heute geht es um Johannes und es geht um einen Vers. Genau, ihr könnt mitlesen. Ich bin die Tür. Und das Entscheidende oder das Spannende finde ich auch immer, wenn wir einen Vers lesen, Kapitel 10, Vers 9, wenn wir den lesen, dann macht das was mit uns. Wir schauen ihn genauer an. Ich weiß nicht, was sind die ersten Dinge, wenn ihr so drauf schaut, was bewirkt es in euch? Also ich habe erstmal gar kein Problem damit, irgendwie anzuerkennen, dass Jesus diese Tür ist. Da habe ich irgendwie nicht ein großes Problem mit. Ich glaube das. Ich verstehe es vielleicht nicht immer ganz bis zum Schluss in meinem Leben, aber irgendwie, das glaube ich schon. Aber was mich dann so ein bisschen bewegt, sind diese anderen Dinge. Ist es richtig? Folge ich der richtigen Spur nach? Bin ich denn überhaupt in diesem erlesenen Kreis von diesem Hirten dass es in dieser Weise auf mich Acht gibt. Bin ich überhaupt schon in diesem Kreis? Und ich liebe es ja immer ordentlich, mit der Bibel zu arbeiten, deshalb müssen wir bei so einem Vers, wo so viel drinsteckt und man auch Dinge vielleicht auch falsch verstehen kann, da müssen wir so ein bisschen drumherum lesen. Deswegen lese ich mal ab Vers 1. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer nicht zur Tür hineingeht in den Schafstall, sondern steigt anderswo hinein, der ist ein Dieb und ein Räuber. Der aber zur Tür hineingeht, der ist der Hirte der Schafe. Dem macht der Türhüter auf und die Schafe hören seine Stimme und er ruft seine Schafe mit Namen und führt sie hinaus. Wenn er alle seine Schafe hinausgelassen hat, geht er vor ihnen her und die Schafe folgen ihm nach, denn sie kennen seine Stimme. Einem Fremden aber folgen sie nicht, sondern fliehen vor ihm, denn sie kennen die Stimme des Fremden nicht. Schön ist das Beispiel, dass das mit den Schafen so erzählt wird und dass die Schafe nicht zweifeln. Die Schafe sind scheint erstmal ein bisschen schlauer als ich, wenn ich das so betrachte. Wenn wir an den Schafstall denken, also wenn ich das vor Augen habe, dieses Konstrukt, was einem ja in diesen Worten da gezeigt wird, dann denke ich an einen Stall, wie man sich eben heute vielleicht vorstellt. Aber zu der Zeit sah er wahrscheinlich anders aus, höchstwahrscheinlich, relativ sicher sogar, war das ein rundes Gebilde aus Steinen mit nur einer Öffnung vorne. Und die Steine, die waren so hoch aufgestapelt, dass da natürliche Fressfeinde der Schafe und so weiter nicht einfach eindringen konnten. Und da waren sie erstmal in Sicherheit. Und diese Öffnung nach vorne hin, die konnte man auch nicht schnell für jede Nacht zustapeln mit Steinen und so weiter, da saß wohl tatsächlich immer mal wieder der Hirte vorne drin und verschloss selbst diesen Eingang zu den Schafen. Und das ist ja erstmal ein wunderschönes Bild, wenn man sich das vorstellt. Und eigentlich so gut und einfach zu verstehen. Also ich komme dann gar nicht mehr so richtig an diese Stelle zu fragen, na, ist dieser Hirte, der mich bewacht, der Richtige? Nein, als Schaf, da ergreife ich das sofort. Wenn die einzige Öffnung, die einzige Gefahrenstelle nach außen hin, wenn die verstopft ist mit jemandem, dann ist das erstmal der Richtige für mich, weil der hält die Gefahr draußen. Und das ist für die Schafe erstmal relativ sicher. Und trotzdem wieder spannend die Frage, das ist so meine Frage, ich weiß wie gesagt nicht, was es bei euch auslöst, wenn ihr den Vers das erste Mal lest. Für mich nochmal die Frage, ja, bin ich dann einer dieser Schafe, die da schon eigentlich in Sicherheit sind? Ist das für mich gesetzt? Reicht's aus, was ich tue? Ist mein Glaube stark genug? Ist es richtig, wo ich unterwegs bin? Habe ich denn schon die richtigen Türen geöffnet? Bin ich auf der richtigen Spur unterwegs und werde ich da schon in dieser schönen Weise beschützt? Und das jetzt aber zu transportieren auf unser Leben, das ist ja gar nicht so einfach. Unser Leben hat eben nicht nur diese eine Öffnung. Und es ist nicht so eindeutig, dass ich da diesen einen wahren Hirten zu erkennen. Und das Schöne ist ja auch, dass die Bibel uns immer wieder so tolle Leute zur Seite gestellt hat, wie zum Beispiel die Jünger. Die haben es einfach genauso wenig verstanden wie ich. Das macht mir immer Mut. Die waren direkt mit Jesus unterwegs und die haben ständig nachgefragt, weil sie irgendwas nicht verstanden haben. Wie zum Beispiel in Vers 20. Viele unter ihnen sprachen, er ist von einem Dämon besessen und ist von Sinnen. Was hört ihr ihm zu? Andere sprachen, das sind nicht Worte eines Besessenen. Kann denn ein Dämon die Augen Blinden auftun? Ja, und auf einmal stehen wir wieder an der Stelle zu sagen, na, für uns ist dieses gar nicht so deutlich. Es ist gar nicht eindeutig Tor oder Tür 2. Das kann ich gar nicht so schnell so eindeutig rauslesen, wenn selbst die Menschen, die nah an Jesus waren, sich ganz viel davon angehört haben, ins Zweifeln kamen, ist das denn richtig? Und das ist ja auch nicht, wir können es nicht den Jüngern ankreiden, zu wenig Glauben zu haben. Weil wenn wir das jetzt ganz neutral betrachten, dann war da jemand, der erstmal ganz revolutionäre Dinge gemacht hat und ganz verrückte Sachen gesagt hat. Und das kennen wir auch. Das haben wir auch genug in unserem Umfeld Menschen, die uns ziemlich verrückte Sachen erzählen. Und solange das verrückte Sachen bleiben und sich nichts davon als wahr erweist, sind es Spinner, die irgendwann keine Rolle mehr spielen oder die wir irgendwie schon rechtzeitig abtun, wo wir vielleicht das relativ sicher spüren. Das heißt, selbst die Leute, die mit Jesus so wichtig unterwegs waren, so viel mit ihm erlebt haben, das macht mir diese Stelle im Garten Gethsemane, bevor Jesus dann vor Pilatus gestellt hat, das macht diese Stelle für mich so besonders und lässt sie mich ein Stück weit mehr verstehen. Als Jesus gefangen genommen wurde, in der Kinderbibel meiner Tochter, sieht man das so schön, wie die Jünger alle hinten über diese Berge abhauen. Und man denkt so, was macht ihr denn? Ihr wart mit Jesus unterwegs, ihr wisst doch, dass das euer Herr und Heiland ist. Nee, wissen sie vielleicht noch gar nicht so richtig, weil wie sollen sie es denn irgendwie erstmal so richtig verstanden haben, wenn jetzt auf einmal dieser Moment eintritt, dass ihr Jesus, da wo sie alles reingesetzt haben, der wird gefangen genommen. Der wird jetzt sterben. Das hat jetzt, glaube ich, ein Ende. Ich habe meine Familie verlassen, ich habe meinen Job zurückgelassen, ich habe alles da reingelegt, ich gebe alles, um diesen Menschen zu folgen und jetzt stehe ich auf einmal hier und er wird gefangen genommen. Das kann ich irgendwo nachvollziehen, dass man dann erstmal verzweifelt ist, nicht weiß, was man tun soll und am liebsten erstmal davon rennt. Das Entscheidende ist, Jesus musste sich ja auch erstmal erweisen. Ganz wichtig, was dann passiert ist später, wie das dann vonstatten ging und wie rückwirkend sich so viel als richtig erwiesen hat. Aber wenn ich das jetzt wieder auf mein Leben übertrage und schaue, na, wie kann ich mir denn sicher sein? Wie kann ich denn sicher sein, dass das gerade die richtige Tür ist? Wie bin ich da richtig unterwegs? Also das Schöne ist ja, so wie wir diesen Vers hier lesen können, der in den Kontext gestellt ist, hier von diesem Kapitel und das drumherum, so sind wir so ein Stück weit in den Kontext der Bibel gestellt. Die Bibel betrachtet ganz viel unseres Lebens und die gibt uns ganz viele Antworten auf so viele Situationen unseres Lebens. Manchmal schwieriger, manchmal ein Stück weit verschlüsselt und trotzdem ist es für uns ja erstmal Zugang. Und da, wo wir zweifeln und da, wo es für uns schwierig wird, na, da haben wir ja eigentlich die Bibel und da können wir zu fast allen schwierigen Situationen auch in unserem Leben gute Antworten finden. Aber ich weiß nicht, ob ihr es gemerkt habt, Bibel lesen, allgemein lesen, ist nicht so der Trend gerade. Wir tun es so schwer damit, seit, ich weiß nicht, wahrscheinlich schon immer und seitdem ich sagen kann, ich mit in der Jugendlich war und mit Jugendlichen unterwegs bin, ist das, dass man da immer drüber spricht. Wir versuchen, Wege zu etablieren, wie wir es hinbekommen, Bibel zu lesen. Weil ich meine, eine schöne Predigt zu hören, irgendwie angespornt zu werden, da mehr draus zu machen, irgendwie so ein bisschen was entfachen zu lassen, einem das ist was Tolles. Und das ist wunderbar und das ist auch ein bisschen gemütlich. Aber Bibel lesen, das ist herausfordernd, da zu Hause zu sitzen oder auch mit anderen da zu sitzen, sich da durchzuackern, vieles nicht zu verstehen, das macht es nicht so schön und nicht so leicht. Aber ich glaube, das ist ein Trend, der es wert ist, dem entgegenzugehen, weil wenn es drauf ankommt, na, dann tragen mich so schöne Worte von irgendeinem Prediger, von irgendeiner Predigerin nicht durch ganz schwere Zeiten. Das sind nicht Dinge, die mir wirklich Kraft geben, die mich so wirklich halten. Und trotzdem ist mit allen guten Worten, ändert sich das nicht. Boah, wenn ich mit Jugendlichen drüber rede und sage, hey, Bibellesen ist der Wahnsinn, das verändert dein Leben. Und wenn es mal richtig schlecht geht, das gibt dir Halt. Es reicht nicht, dass man sich dann nach Hause auf sein Bett stürzt und versucht, so viel wie möglich in den nächsten Wochen und so weiter zu lesen. Es braucht immer so einen gewissen Funken. Den brauchst, glaube ich. Und darum kämpfen wir auch an so vielen Stellen, dass wir sagen, wir wollen die Plattform bieten, dass Jesus den Funken in die Menschen setzen kann. Und dass wir so sehr daran beteiligt sind, wie wir das eben können. Wir verstehen ja nicht, bis zu welchem Moment wir irgendwo beteiligt sind, ab wann Jesus übernimmt. Wahrscheinlich schon viel früher, als wir denken. Und trotzdem kämpfe ich mit dem, was ich zur Verfügung habe, solange ich es kann. In Vers 14 steht, ich bin der gute Hirte und kenne die Meinen und die Meinen kennen mich. Was heißt es denn, jemanden zu kennen? Also ich bin durch meinen Beruf, komme ich mit ganz vielen Menschen in Kontakt und mit anderen Hauptamtlichen und so weiter und dann lernt man Menschen kennen, irgendwo, sage ich jetzt mal, und das ist irgendwie auch was Cooles, wenn andere Menschen so erzählen, sagen so, boah, da haben die den getroffen und so weiter und ich sage, ja, ich kenne den. Das ist ein cooles Gefühl, also ich mag das ja auch, weil das irgendwie was verbindet zwischen der Person und mir und weil es einfach auch irgendwie cool ist, viele coole Leute zu kennen. Aber wenn es dann schon darum geht zu sagen, ja, kannst du mir mal seine Nummer geben? Ah, das kann ich an manchen Stellen schon auch noch. Aber wenn man jetzt fragen würde, kennt die Person dich auch? Ja, weiß ich nicht. Also dieses Wort kennen, da steckt eine große Variation von einem Freundschaftsbegriff mit drin. Also das ist von bis, ich weiß, wen du meinst und wir haben eine innige Beziehung. Und ich weiß, genau diese Person, die ich da vor Augen habe, die gibt alles für mich. Die kämpft bis zum Letzten. Die würde sich selbst aufgeben dafür, dass es mir gut geht. Ich weiß, egal was kommt, der oder die steht hinter mir. Nimmt mich so an, wie ich bin, mit all dem, was ich gut kann und vor allem auch mit all dem, was ich nicht gut kann. Fordert auch nicht die ganze Zeit ein, dass ich mich verändern muss und dann gut genug bin. Nein, der, die mag mich genau so, wie ich bin. Wenn ihr die Person trefft, haltet sie ganz fest. Lasst sie nie wieder los, weil da gibt es gar nicht so viel, bis niemand wirklich so davon. Und ihr wisst genau, ihr habt vor Augen wahrscheinlich gehabt, wen man eigentlich damit assoziiert. Da denke ich an Jesus, so diese Person, die mich nicht loslässt, egal was da kommt, egal was passiert. Aber da fällt es mir manchmal, da ist es gar nicht so eindeutig für mich. Nie zu sagen, das darf ich niemals loslassen. Da muss ich drum kämpfen. Das spürt man nicht so sehr, wie wenn ich eine Person gegenüber hätte, die genau das verkörpert. Komisch eigentlich, weil eigentlich müssten wir es doch besser wissen. Aber wenn man auch sieht, wie Freundschaften entstehen, wie solch annähernd so innige Freundschaften entstehen, das braucht Zeit. Mein bester Freund ist nicht ab Tag 1 mein bester Freund. Also meine Tochter, die macht es genau so. Die sehen sich auf dem Spielplatz, die reden weich miteinander, dann nehmen sie den Arm und sie sagt, du bist meine beste Freundin. Da zeigt man einfach, ja, ich mag dich. Aber ich habe einen besten Freund und es hat über Jahre gedauert, dass sowas entstehen kann, dass sich sowas entwickelt. Zu merken, dass die Person immer noch an meiner Seite irgendwie unterwegs ist, obwohl ich manchmal richtig merkwürdig bin. Also ich wirklich, ich bin echt sehr merkwürdig. Und trotzdem habe ich meinen besten Kumpel noch, und der steht mir irgendwie immer noch bei. Das heißt, sowas muss ich irgendwie erst erweisen. So eine Beziehung muss aufgebaut werden. Und das können wir anderen Leuten nicht wegnehmen. Ich kann niemandem sagen, boah, investier doch jetzt mal in diese Beziehung, die wird sich irgendwann auszahlen. Aber ich glaube, wir können an diesem Funken arbeiten. Und ich glaube, wir können diesen Funken arbeiten im Hinblick auf das, was wir mit Jesus erlebt haben. Wenn wir verstehen, wie groß das für uns ist, was das für uns bedeutet, boah, ich glaube, das kann so einen kleinen ersten Funken entfachen. Und da können wir vor allem von Menschen profitieren, die einfach auch schon viel mit Jesus erlebt haben. So die Älteren unter uns. Nicht jetzt mit 33, sondern die wirklich Älteren unter uns, die 50, 60, 70, ich weiß es nicht. Habt ihr die schon mal gefragt, was hast du mit Jesus erlebt? Warum kannst du heute noch Christin sein? Was hat dich denn getragen in dieser Zeit? Was war denn für dich ausschlaggebend, dass du noch deinen guten Freund hast? Kurz vor Weihnachten habe ich meine Oma versprochen, meine Oma ist 88, jetzt in der Corona-Zeit, da wurden wir zu Verbündeten, wir mussten zusammenhalten und da haben wir angefangen, einfach regelmäßiger zu telefonieren. Und irgendwann hat sie so gesagt, ja, sie wird sich eigentlich schon nochmal wünschen, weil unsere Oma, die wohnt da in der Nähe von Chemnitz und die ganze Familie halt nicht. Und dann habe ich gesagt, Oma, wenn du sagst, du traust dir das nochmal zu, dann hole ich dich ab und dann gehen wir zu Weihnachten heim. Und dann bin ich so hingefahren und dachte so, oh, richtig cool, so 5 Stunden für mich da unterwegs sein, ein bisschen Hörbuch hören, ist ja auch mal schön, diese Zeit zu haben. Jetzt als Vater von 2 kleinen Mädels, die ich wirklich schätze und gern habe, sind 5 Stunden allein in Ruhe wirklich kostbar und weiß man auch zu schätzen. Und dann fuhr ich dann hin und habe meine Oma eingeladen und dachte dann irgendwann so, also ich telefoniere ja schon manchmal ganz gern so 8 Minuten mit meiner Oma. Das, meistens so ist das so die Zeit, 10 Minuten. Aber jetzt sitzen wir 5 Stunden nebeneinander auf der Heimfahrt. Das kann voll unangenehm werden. Und dann habe ich irgendwann angefangen, meine Oma, und ich habe mir dann vorgenommen zu sagen, nein, ich will das zu was Gutem machen. Also ich bin kein super Typ, ich mache viele andere Dinge, wirklich dumm und unüberlegt. Aber da habe ich gedacht, nee, ich will das zu was Gutem machen. Ich spreche über Sachen, die mir wichtig sind und so weiter. Also in Bezug auf das, was sie mir da in besonderen Weise geben kann, da stelle ich einfach ganz viele Fragen. Sie haben erzählt, wie das lief und so weiter. Und da habe ich auch gemerkt, das hat aber bei mir sowas gebraucht, dass ich das erst anerkennen konnte, was meine Oma für mich bereithält. Ich musste meine Oma erst einen gewissen Weg gehen und musste manche Sachen erlebt haben, dass ich gemerkt habe, dass ich davon profitieren kann. Und ich habe mit meiner Oma darüber geredet und ihr könnt sich vorstellen, wir hatten leider keinen Stau, die Zeit war weg wie nichts und ich habe so viel Gutes und Neues gelernt. Und habe merken können, wie so eine Jesus-Beziehung über so viele Jahre tragen kann, über Verlust. Meine Oma hat mir dann von der Flucht aus heutigen Polen und so weiter erzählt, was sie da alles erlebt hat, mit ihren Schwestern ohne Papa unterwegs zu sein. Und das war richtig verrückt. Und ich dachte, wie blöd bin ich eigentlich, dass ich bis 88 gewartet habe. Es hätte sein können, dass sie das gar nicht erreicht, das Alter, was mir da für ein